Ich möchte zu Beginn auch noch kurz beten. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wir beten, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du uns dein Wort verständlich machst. Bitte nimm weg, was bei mir nicht passt und was hier nicht hingehört, und lass das, was gut und dir wohlgefällig ist, in unseren Herzen wachsen. Amen. Ich mache mit euch eine kleine Zeitreise. Etwas mehr, fast 100 Jahre zurück ins Jahr 1931. Damals Weltwirtschaftskrise, Riesenthema. Es betrifft Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die ihre Jobs verlieren, die ihre Häuser verlieren. Es herrscht Hoffnungslosigkeit, es herrscht Ungewissheit über das, was die Zukunft bringt. Und innerhalb dieser Krise, wo keiner einen Ausweg sieht, wo Hoffnung etwas ist, was alle gebrauchen können, macht sich ein ganz bestimmter Getränkehersteller die Aufgabe, diese Hoffnung den Menschen zu bringen. Und dieser Getränkedarsteller, der nimmt sich eine Figur, die es in verschiedenen Mythologien und Kulturen schon gab, und macht sie zum Aushängeschild seiner Werbekampagne. Diese Figur, diese Werbekampagne mit der Figur, die wird ein krachender Erfolg. Und diese Figur, die gewinnt über die Jahrzehnte immer mehr an Beliebtheit, gerade bei Kindern. Und jedes Jahr freuen sich Millionen von Kindern auf diese Figur. Und ich behaupte, jeder von euch ist mit ihr schon in Berührung gekommen. Und dieser Getränkehersteller, der hat sich sicherlich niemals träumen lassen, was für ein Riesenerfolg diese Werbekampagne vor knapp 100 Jahren bringen würde. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, um wen es geht. Vielleicht auch nicht. Das ist gut, dann bleibt die Spannung ein bisschen bestehen. Ich komme später nochmal darauf zurück und wir werden noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich möchte mit euch gemeinsam den Predigttext lesen aus Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre, die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Damit wir ungefähr wissen, wo wir uns hier im Text gerade befinden, kurz ein kleiner Überblick über den Kontext aus Markus, wo wir uns befinden. Jesus ist unterwegs im Gebiet Judäa, jenseits des Jordans, und er macht das, was er zu diesem Zeitpunkt viel macht: er lehrt die Volksmengen. Er tut Wunder, er heilt, er streitet sich mit den Pharisäern, was auch sonst. Und die Jünger haben ihm eine Frage gestellt. Eine recht schwierige Frage zum Thema Ehescheidung. Und Jesus hat das Thema mit ihnen besprochen und hat ihnen erklärt, wie es zu verstehen ist. Und dann beginnt unser Text. Und da kommen Menschen, wir wissen es nicht genau, aber es liegt nahe, dass es die Eltern der Kinder sind, mit diesen Kindern zu Jesus. Und Jesus hat zu diesem Zeitpunkt, wo das hier spielt, schon viele Wunder getan, auch an Kindern. Er hat die Tochter des Jairus wieder zum Leben erweckt. Er hat einen Jungen von einem bösartigen Geist geheilt. Er hat gezeigt, er hat Macht über Krankheiten und über den Tod. Es ist also gar nicht so verwunderlich, dass Eltern kommen, dass Menschen kommen und Kinder zu Jesus bringen, damit er sie berührt und damit er sie segnet. Das, was mich ein bisschen verwundert, ist die Reaktion der Jünger, die wir hier lesen. Es steht, die Jünger aber fuhren sie an. Es ist eine heftige Reaktion, oder nicht? Da werden diese Menschen von den Jüngern angemeckert, angegangen, weil sie mit ihren Kindern zu Jesus wollen. Wir fragen uns, warum? Was steckt dahinter? Vielleicht wird das Ganze ein bisschen klarer, wenn wir in die damalige Zeit schauen und gucken, wie haben die Juden damals eigentlich auf Kinder geschaut? Wie haben sie über Kinder gedacht? Wir werden feststellen, dass Kinder zur damaligen Zeit das schwächste Glied der gesellschaftlichen Nahrungskette waren. Kinder hatten keine Rechte und sie waren gebunden an das familiäre Standing in der Familie. Heißt, deine Familie war angesehen, das Kind war angesehen. Deine Familie war arm und wertlos, genauso das Kind. Die Söhne haben das gelernt, was die Väter gelernt haben. Die Söhne haben die Arbeit der Väter übernommen und haben für die Eltern gesorgt, wenn diese ein hohes Alter erreicht haben. Töchter wurden im Haushalt eingesetzt, haben der Mutter geholfen, haben selten Berufe gelernt und wurden zu einem gewissen Zeitpunkt verheiratet. Es gab, das kann man so sagen, eine allgemeine Geringschätzung der Juden der damaligen Zeit gegenüber Kindern. Und vielleicht ist es das, was wir hier im Verhalten der Jünger sehen. Vielleicht waren sie davon überzeugt, dass Jesus gerade wesentlich Wichtigeres zu tun hat, als sich mit Kindern abzugeben. Vielleicht haben sie selber nicht so viel von Kindern gehalten, oder sie dachten, jetzt ist einfach nicht der passende Moment für Jesus, um mit Kindern sich abzugeben. Das ist die Situation, in der wir sind. Und wir kommen zum Hauptteil von dem, worüber ich heute mit euch reden möchte. Und wir schauen, wie Jesus reagiert. Und ich werde die Verse 14 und 15 nochmal lesen. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Kind sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ich habe mich ganz dreist einfach bei Shakespeares Hamlet bedient und so die Predigt für heute genannt. Bei Hamlet, diesem ganz bekannten Satz, sein oder nicht sein, geht es um eine sehr wichtige Frage. Bei uns im Text geht es um eine viel wichtigere Frage. Nicht die Frage nach dem grundsätzlichen Sein, sondern die Frage nach dem Kindsein. Und wir werden feststellen, das ist eine sehr wichtige Frage, die Jesus hier praktisch in den Raum wirft. Und damit der Text für uns verständlich wird, habe ich zwei Fragen mitgebracht, die wir gemeinsam betrachten wollen. Die erste Frage: Wie sieht Jesus die Kinder? Wir finden diese Geschichte sowohl im Matthäus als auch im Lukas-Evangelium und bei Markus. Aber anders als in Matthäus und Lukas finden wir nur bei Markus, dass Jesus ungehalten und unglücklich über das Verhalten seiner Jünger war. Und wir haben schon über mögliche Gründe gesprochen, warum die Jünger sich so verhalten konnten. Aber es ist eigentlich egal, welche Intention sie hatten. Jesus findet sie nicht gut. Und er sagt zu seinen Jüngern: Lasst sie, also lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt sie nicht ab. Die Jünger hätten es besser wissen müssen. Schon im Alten Testament wird deutlich, dass Kinder für Gott einen riesengroßen Wert haben. Wir haben den Schöpfungsbericht, wo Gott den Auftrag gibt und sagt: Ihr sollt die Erde bevölkern, ihr sollt viele Kinder zur Welt bringen. Kinder gelten als Geschenk Gottes für Familien. Sie werden in dem Psalm als Reichtum und als Segen beschrieben. Das gilt für heute auch, wenn ich mir angucke, wie viele Kinder ihr habt. Ihr macht das schon richtig gut. Kinder kriegen bedeutet, Segen Gottes zu erfahren. Ein großer Teil der Bundesverheißung, die Gott Abraham gibt, ist, dass Abraham viele Nachkommen haben wird. Und dass seine Nachkommen weitere Nachkommen haben werden, dass sie so zahlreich sein werden wie die Sterne. Für das jüdische Volk sollte eigentlich klar sein, Kinder haben großen Wert vor Gott. Gott schätzt Kinder wert, Gott liebt die Kinder und sie sollten geachtet werden. Aber das, was gesellschaftlich damals der Fall ist, ist eher das Gegenteil. Und Eileen hat eben schon aus Markus 9 gelesen, wie Jesus zu Kindern steht. Und da sehen wir das auch nochmal. Die Jünger streiten sich, wer ist der Größte? Wer ist der beste Jünger? Wen hat Jesus am liebsten? Und Jesus sagt zu ihnen: Wer der Erste sein will, soll der Letzte sein. Wer der Größte sein will, soll sich zum Kleinsten machen. Und dann nimmt er ein Kind, das, was in der damaligen Gesellschaft das Kleinste, das Niedrigste war, und er sagt: Wer ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer nicht mich aufnimmt, nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Wer ein Kind aufnimmt, der nimmt Gott auf. Das, was gesellschaftlich ganz unten steht, wer sich dem zuwendet, der wendet sich Gott zu. Und das ist das Zeugnis, was Jesus hier über Gottes Sicht auf Kinder gibt. Und das ist bedeutsam für die damals so kaum Beachtung war. Jesus hat ein Herz für die Schwachen und für die Geringgeschätzten. Jesus sieht die, die in den Augen anderer nicht viel wert sind, weil es Jesus nicht um Status, Vermögen oder Ansehen geht, sondern um den Menschen. Und wenn Jesus für alle Menschen kam, dann kam er für die Schwachen, für die Armen und für die Verlachten, für die Geringgeschätzten, dann kam er für die Kinder, denn das waren sie nach damaligem Verständnis. Kein Status, kein Vermögen, kein Ansehen. Und deswegen sollen auch die Kinder zu ihm kommen. Deswegen sollen auch Kinder die Möglichkeit haben, Jesus zu begegnen, ihn zu erleben, persönlich ihn kennenzulernen. Und wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, dann sehe ich, dass wir Kinder heute auch nicht mehr allzu wertschätzen. Kinder sind Belastung für den Alltag. Kinder sind Hindernisse für die berufliche Karriere. Kinder sind ein finanzieller Stolperstein. Und ich hoffe, dass diese Gedanken, die ich in der Gesellschaft sehe, in der Gemeinde keinen Platz haben. Ich hoffe, dass wir Kindern den gleichen Wert geben, den Gott ihnen gibt, als dass sie Segen sind, dass sie ein Geschenk von Gott sind, dass sie Gottes geliebte und geschätzte Schöpfung sind und dass es sie zu beschützen gilt. Wir als Christen im 21. Jahrhundert haben eine Herausforderung, uns für Kinder stark zu machen, die es vor 300, 400 Jahren vielleicht so noch nicht gab. Wir setzen uns nicht nur für geborene, sondern auch für ungeborene Kinder ein, auch für die, die nicht für sich selber sprechen können, die noch nicht geboren sind. Und ich möchte euch einfach Mut machen, diese Perspektive Gottes, auf das, wie er Kinder sieht, zu verinnerlichen und bei euch im Leben fest zu verankern. Und dann endet Jesus in Vers 14 mit einem Ausspruch, denn solchen gehört das Reich Gottes. Ich lese Vers 15 nochmal. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Das dürfen wir mal sacken lassen. Jesus spricht zu erwachsenen Menschen, zu Männern und zu Frauen, und er sagt ihnen, dass sie glauben müssen wie Kinder. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen, die ist die, ja, wie glauben Kinder denn? Jesus sagt, wer glaubt wie ein Kind, der kommt ins Reich Gottes. Glaube muss ein Kinderglaube sein, damit er rettet. Und was heißt das? Ja, ich bin jetzt kurz vorm Ende meiner Ausbildung zum Erzieher und wir machen viel Pädagogik in der Ausbildung. Viel davon macht mir jetzt persönlich nicht so viel Spaß. Silke, bitte nicht weiter sagen. Aber es gibt sowas, das nennt sich Eltern-Kind-Bindung. Und das ist ein Prinzip, was relativ einfach erklärt ist und was uns hier helfen wird. Ein Kind baut in den ersten Lebensjahren eine tiefe Bindung zu seinen engsten Bezugspersonen auf. Das sind im Normalfall Mutter und Vater. Wobei man auch wissenschaftlich feststellen kann, dass die Bindung zur Mutter in den ersten Jahren meistens noch stärker ist. Und umso stärker diese Bindung des Kindes zu Mutter und Vater ist, umso größer ist das Vertrauen des Kindes in seine Eltern und somit auch das Vertrauen in das, was die Eltern ihren Kindern vermitteln. Wenn ein Kind also mit einer gesunden Eltern-Kind-Bindung aufwächst, dann wird es seinen Eltern die Dinge glauben, die sie ihm erzählen, und dann wird es Überzeugungen und Werte der Eltern auch erstmal übernehmen. Und dieses Bindungsverhalten, das wurde in den letzten 100 Jahren erst so richtig erforscht. Aber das Prinzip ist da und das Prinzip, das können wir hier sehen. Gott hat die Eltern als ersten Bezugsperson geschaffen, damit Kinder einen sicheren, einen geschützten Raum haben, in dem sie aufwachsen. Und ich behaupte, Kinder, ganz am Anfang, Kinder glauben ihren Eltern grundsätzlich erstmal alles. Und ich behaupte, ich kann das sogar beweisen. Ich komme nochmal auf meine Einleitung zurück. Wer von euch weiß, von welcher Figur ich am Anfang gesprochen habe? Ich habe es schon gehört, ihr dürft es laut sagen. Genau, der Weihnachtsmann. Jetzt müsst ihr da draußen vielleicht euren Kindern mal kurz die Ohren zuhalten. Ein alter Mann mit weißem Bart und rotem Mantel, der einen fliegenden Schlitten fährt, der von Rentieren gezogen wird und jedes Jahr Millionen von Kindern an einem Abend die Geschenke bringt. Mein Erwachsenenverstand sagt, das ist eine völlig absurde Idee. Und trotzdem glauben Millionen von Kindern auf der Welt daran, dass wenn sie Heiligabend unter den Baum schauen, der Weihnachtsmann ihnen da die Geschenke hingelegt hat. Warum glauben sie das? Sie glauben das, weil ihre Eltern ihnen das so erzählt haben. Und ich glaube, hätte man Coca-Cola, von denen die Werbekampagne 1931 gestartet wurde, gesagt, was für riesige Ausmaße das nehmen würde, sie hätten es dir wahrscheinlich nicht geglaubt. Aber weil das Kind, wenn es halbwegs vernünftig heranwächst, so eine Bindung zu seinen Eltern hat, dass es den Eltern glaubt, was sie ihm sagen, dann glauben sie auch an den Weihnachtsmann. Und genau dieses Grundvertrauen, diese Grundbeziehung spricht Jesus an. Das ist der kindliche Glaube, von dem Jesus redet. Wir sollen das Reich Gottes so annehmen, wie ein Kind den Weihnachtsmann. Ohne Pro- und Kontraliste. Ohne alle Beweise gehört und abgewogen zu haben. Ohne zu zweifeln, ob das jetzt wirklich so sein kann, weil auch der Heiligabend hat nur ein paar Stunden. Wenn ich nach da draußen in die Gesellschaft gehe und sage, ich habe einen kindlichen Glauben, dann würde man mich naiv oder töricht nennen. Menschen, die nicht an Gott glauben, die machen sich zum Teil darüber lustig, dass man so blind einfach einem Buch glaubt. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott die Weisheit der Welt zur Torheit macht und bei Gott halt andere Maßstäbe gelten als da draußen. Und was sagt uns Hebräer 11, Vers 1 über den Glauben? Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist doch fast eine Definition für kindlichen Glauben, oder? Etwas zu glauben, obwohl man keine direkten Beweise vor Augen hat, überzeugt sein, dass etwas stimmt, obwohl man es nicht direkt sehen kann. Glaube ist Vertrauen auf das, was man nicht direkt sehen kann, was nicht greifbar ist. Ein Überzeugtsein von Unsichtbarem, so wie Kinder an den Weihnachtsmann glauben, so glauben wir an Christus. Aber anders als beim Weihnachtsmann, dürfen wir wissen, dass das Reich Gottes tatsächlich real ist, dass es Gott gibt und dass die Bibel wahr ist. Jesus ist tatsächlich für unsere Schuld am Kreuz gestorben und wir dürfen tatsächlich in Beziehung zu Gott leben. Und vielleicht müssen wir einfach öfter mal wieder zurück zu diesem kindlichen Glauben, im Vertrauen auf Jesus legen, dass das, was Gott mir sagt, stimmt und uns nicht von anderen Dingen ablenken lassen. Und Paulus benutzt in 1. Korinther 3 und der Hebräerbriefschreiber macht das auch, dieses Bild von unserer Bekehrung, dass wir nach der Bekehrung geistliche Babys sind. Ja, wenn wir uns bekehren, dann sind wir geistlich noch unwissend. Wir sind gerade neu geboren. Wir sind also Babys, die erst Milch zu trinken bekommen und später, wenn wir im Glauben wachsen, immer festere Nahrung zu uns nehmen und in der Beziehung zu Gott wachsen. Und umso mehr wir zu Gott hinwachsen, umso größer werden wir im Glauben, umso erwachsener werden wir. Und dann entwickeln wir uns ganz natürlich von einem geistlichen Baby zu einem hoffentlich gereiften geistlichen Erwachsenen. Aber diese Annahme des Glaubens, dieses Vertrauen auf das Wort Gottes, die soll erstmal kindlich sein. Im blinden Vertrauen darauf, dass Gott gut ist und dass es stimmt, was er sagt. Und wir werden feststellen, ich habe es bei mir zumindest festgestellt, wenn wir anfangen, geistliche Nahrung zu essen, wenn wir geistlich wachsen, dann werden wir immer mehr in seinem Wort erkennen, was uns auch zeigt, dass es wirklich stimmt, was hier steht. Unser Glaube muss nicht naiv bleiben. Aber der Glaube, der rettet, der ist erstmal grundsätzlich kindlich. Ich weiß nicht, ob ihr das so wusstet, aber ich liebe Diskussionen. Ich liebe es zu diskutieren, egal ob jetzt mit Christen oder mit noch nicht Gläubigen oder was sonst noch so draußen rumläuft. Ich diskutiere über alles. Ich diskutiere gerne mit Christen über theologische Themen. Ich diskutiere gerne mit noch nicht Gläubigen über den Glauben. Manchmal, wenn mir langweilig ist, fange ich eine Diskussion mit meiner Frau an, wo ich eine Position vertrete, die ich gar nicht glaube, nur um diskutieren zu können. Also, ich mache das gerne. Das bringt mich auch ganz persönlich in meinem Glauben weiter, wenn ich mich manchmal herausfordern lasse, gewisse Glaubensgrundsätze zu überdenken. Weil ich teilweise Dinge hinterfrage, teilweise neue Gedankenanstöße bekomme und manchmal merke, dass meine eigenen Argumentationen gar nicht so standhaft sind, wie ich immer gedacht habe. Und das hat alles seinen Wert. Aber ich kann nicht, ich habe noch nie und ich werde auch nie einen Atheisten, einen noch nicht gläubigen Menschen durch eine Diskussion bekehren. Also ich kann eh niemanden bekehren, das ist klar, aber durch eine Diskussion kommt niemand zum Glauben. Ich kann es vielleicht erreichen, dass sich bei der Person so Gedankenanstöße formulieren, dass da gedankliche Mauern eingestürzt werden, die sich aufgebaut haben, aber Bekehrung, dass ein Mensch zum Glauben kommt, das findet auf der geistlichen Ebene statt und da komme ich nicht hin, das kann ich nicht erzwingen. Und dann sind wir wieder bei diesem kindlichen Glauben. dass jeder Mensch irgendwann sagen muss, ich glaube, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und das kann ich nicht erzwingen. Ich kann auch kein Kind daran zwingen, an den Weihnachtsmann zu glauben. Aber wenn man Kind Gottes werden will, dann ist dieser kindliche Glaube notwendig. Vers 15 nochmal. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Als ich vor mehr als 10 Jahren angefangen habe, in die Gemeinde zu gehen und die ersten Monate so angefangen habe, Predigten zu hören und meine Bibel zu lesen, da hatte ich so eine merkwürdige Einstellung, dass ich nicht bereit bin, mich zu bekehren, solange Sache X und Sache Y in meinem Leben noch aktiv ist. Solange ich noch mit Pornografie zu kämpfen habe, kann ich mich nicht bekehren. Ich muss das erst bereinigen. Solange ich so viel zocke, wie ich es tue, solange ich arbeitslos bin und nichts für meine Zukunft tue, kann ich mich nicht bekehren. Ich muss das vorher in den Griff kriegen. Und viel zu lange habe ich mich geweigert, damit zu Gott zu gehen, weil ich in meinem Stolz gedacht habe, ich muss erst etwas erreichen. Ich muss erst selbst damit fertig werden, um Gott zu beweisen, dass ich gut genug bin, damit er mich lieben kann, damit ich sein Kind werde. Die Wahrheit ist, niemand ist so gut, dass er vor Gott bestehen kann durch eigene Taten. Niemand kann oft genug gute Sachen tun, um vor Gott zu bestehen. Wir brauchen uns gar nicht zu versuchen. Und deswegen sagt Jesus, komm zu mir wie ein Kind. Vertrau mir wie ein Kind. Glaube mir wie ein Kind. Lass mich deine Kämpfe kämpfen und vertraue mir, dass ich es gut mit dir meine. Und dazu möchte ich euch ermutigen, wenn du mit deiner Lieblingssünde zu kämpfen hast und es aussichtslos zu sein scheint, geh als Kind zu Jesus. Wenn es Probleme auf der Arbeit gibt und du nicht weißt, wie es weitergehen soll, geh als Kind zu Jesus. Und leg ihm das hin, was dich belastet und vertraue darauf, dass er es gut mit dir meint. Ich möchte zum Abschluss noch Vers 16 lesen. Und er nahm sie in seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Ganz zum Schluss wird Jesus ganz praktisch. Und er segnet die Kinder, die zu ihm kommen. Er nimmt sie in den Arm und er betet für sie und segnet sie. Und das ist für mich nochmal Bestätigung von dem, was wir schon besprochen haben, welchen Wert Kinder für Jesus haben. Jemanden in den Arm zu nehmen und ihn zu segnen, das zeugt von Wertschätzung. Und deswegen wollen wir das gleich auch machen. Wir wollen den Segen Gottes empfangen. Ich möchte aber zum Abschluss noch einmal zusammenfassen. Wir haben gesehen, dass Jesus Kindern einen Wert zugesprochen hat, den die Gesellschaft ihnen nicht gegeben hat. Damals wie auch heute haben die Menschen nicht verstanden, wie wertvoll Kinder in den Augen Gottes sind. Und ich möchte, dass wir uns bewusst machen, welchen Wert sie haben und dass das sich in unserem Leben, in unserem Umgang mit Kindern widerspiegelt. Und das Zweite ist, dass der Glaube auf einer Art kindlichen Vertrauen beruht. Nicht auf menschlicher Weisheit, sondern auf göttlichem Vertrauen daran, dass Jesus Weg, Wahrheit und Leben ist und dass Gott dieses kindliche Vertrauen in ihn, in uns gelegt hat und wir uns daran erinnern und uns daran halten wollen. Amen.